Zalando macht dicht. Das Logistikzentrum in Erfurt, der einzige große Standort dieser Art in Ostdeutschland, soll schließen. Die Linke hat deswegen jetzt ein Sonderplenum im Thüringer Landtag beantragt. Ist das mehr eine Showveranstaltung oder kann die dort geführte Debatte wirklich hilfreich sein?
Das ist eine gute Frage. Zunächst erstmal hallo Fabian. Wir sind hier im Studio bei uns und mit mir dabei Fabian Klaus. Mein Name ist Elmar Otto und wir sind beide Reporter bei Funke Medien Thüringen.
Genau, und wir starten in die neue Folge von Tacheles Thüringen.
So ist es. Und richtig, die Sondersitzung, ist sie sinnvoll? Kann man Zweifel hegen? Was bringt es den Betroffenen, ist die Frage. Und könnte eine Schließung wirklich noch verhindert werden? Ne? Das ist ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber wir wollen uns auch noch ein, zwei anderen Themen widmen, unter anderem die AfD vereinnahmt die Kultmarke Simson für politische Zwecke und die Familie der Gründer, die wehrt sich dagegen. Und sag mal, noch ein Thema, das vor allen Dingen die AfD betrifft. Was ist mit Überkreuzeinstellungen, sogenannten, und der Vorwurf der Vetternwirtschaft?
Genau, und die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt schon eine ganze Weile folgen, werden wissen, am Ende des Podcasts schauen wir nochmal darauf, welcher Thüringer hat uns die Woche am meisten beeindruckt und welcher ist der Flop-Thüringer Politiker in dieser Woche. Ich würde sagen, wir besprechen viel. Es gibt auch viel zu besprechen. Bleibt gern dran und wir starten in die aktuelle Folge.
So, genau, los geht's. Also, Zalando ist eben das riesige Logistikzentrum in Erfurt, 2012 eröffnet. Und es soll Ende September dieses Jahres schließen. Und es geht um 2700 Arbeitsplätze. Das muss man sich mal vorstellen. Das heißt also, es ist einer der größten Arbeitgeber und auch Steuerzahler der Region. Die Linke hat jetzt ein Sonderplenum beantragt und verlangt klare Antworten darüber, warum der Standort aufgegeben werden soll. Und das, obwohl er logistisch optimal gelegen ist und von staatlicher Förderung immens profitiert hat.
Ich würde an der Stelle sagen, die Linke macht linke Sachen und verlangt von Zalando offenzulegen, welche Alternativen zur Standortschließung geprüft wurden und warum genau nun Erfurt betroffen ist. Wer die Debatte so ein bisschen verfolgt hat in den letzten Tagen und Wochen, Linke, aber auch Betriebsrat sprechen von fragwürdigen wirtschaftlichen Entscheidungen und sie kritisieren, dass die Mitarbeiter die Folgen ausbaden müssen, während der Konzern Gewinne schreibt.
Das ist eben am Ende oftmals so in vielen Unternehmen. Und eine Frage des Sonderplenums, die auch noch behandelt werden soll, ist eben die, wie solche Standortverluste in Zukunft verhindert werden können. Und hier soll es auch um politische Strategien gehen, beispielsweise um die Frage, ob staatliche Fördermittel an Bedingungen geknüpft werden sollten, damit Unternehmen langfristig an ihren Standorten bleiben.
Ja, das könnte zumindest also dieses Sonderplenum, wo wir, glaube ich, gleich nochmal darüber sprechen, ist das eine Showveranstaltung oder nicht, dafür sorgen, dass das Wirtschaftsministerium mal die Frage beantworten muss, ob man Fördermittel weiterhin so vergibt, wie man sie in der Vergangenheit vergeben hat. Auch die Frage der Bindungsfristen wird da wahrscheinlich neu zu beantworten sein. Zumindest passiert eins, es gibt Transparenz in der Sache und möglicherweise auch zusätzlichen Druck auf die Konzernführung. Das, würde ich sagen, ist das, was die Linken sich erhoffen, ob die Konzernführung von Zalando, nachdem sieht es aktuell nicht aus, sich davon beeindrucken lässt. Ich glaube, da kann man ein Fragezeichen dahinter machen. Und die Frage hast du ja schon angerissen. Hilft es dem Betroffenen direkt oder ist es eben reine Symbolpolitik?
Also ich würde sagen, reine Symbolpolitik vielleicht nicht, weil es ist immer wichtig, darüber zu reden. Es ist immer wichtig, das nicht totzuschweigen. Es ist wichtig, eben das hochzuhängen, um zu sagen, so geht es nicht. Aber natürlich, beschlossen ist beschlossen. An der Konzernentscheidung wird sich nichts mehr verändern. Und die wirtschaftlichen und die sozialen Folgen, aber die gilt es wirklich mal zu besprechen, zu beleuchten, um eben zu sehen, was kann man an konkreten Maßnahmen wirklich einleiten, um eben den Menschen, die jetzt perspektivisch auf der Straße stehen, zu helfen und ihren Familien?
Ja. Naja, fest steht eben, dass das Unternehmen mitgeteilt hat, die Entscheidung, den Standort Erfurt zu schließen, ist unumgänglich. Zalando habe, so heißt es, jede Option geprüft. Es hat sich ja ein prominenter Thüringer Politiker eingeschaltet in die Debatte, Thürings Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow. Der sieht das deutlich anders und hat betont, dass es sich lohne, um den Standort zu kämpfen. Anders, da kommt der alte Gewerkschafter durch. Er stellt die Frage, warum Zalando in den vergangenen Jahren nicht in den Erfurter Standort investiert hat, zu Recht. Dass Ramelow sich einschaltet, hat aber auch noch eine ganz andere Komponente, finde ich. Denn erst nachdem Ramelow sich mit Briefen unter anderem an Arbeitsminister Bärbel Baas eingeschaltet hat, hat auch Mario Vogt, der aktuelle Thüringer Ministerpräsident, das Thema zur Chefsache gemacht, ist unter anderem bei der Betriebsversammlung aufgetreten, nachdem das zuvor eher bei der SPD-Arbeitsministerin Katharina Schenk gelegen hat. Das aber nur mal als kleiner Seitenstrang dazu.
Ja, Ramelow hat da durchaus so ein bisschen Druck ausgeübt und er sagt ja auch zu Recht, also wenn man bedenkt, dass auch selbst das Unternehmen sagt, ungefähr 130 Millionen hätten wir investieren müssen, oder Ramelow sagt, müsste man jetzt investieren, um den Standort auf den, sag ich mal, aktuellen Stand zu heben. Und wenn man bedenkt, dass die Aktienkapitalisierung von Zalando bei offensichtlich etwa 5,6 Milliarden liegt, dann dürfte das zu stemmen sein mit den 130 Millionen. Und Ramelow hat auch gesagt, arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen schließt er nicht aus.
Genau. Wir schauen nochmal auf die Fakten. Also das Logistikzentrum in Erfurt ist nicht nur der einzige große Standort dieser Art in Ostdeutschland, sondern er ist mit erheblichen Fördermitteln von deutlich auch über 20 Millionen Euro vor 10 Jahren aufgebaut worden. Jetzt sollen hier, wir haben es schon gesagt, 2700 Menschen ihren Job verlieren.
Man muss sagen, die Schließung ist Teil einer europaweiten Umstrukturierung bei Zalando. Insgesamt sollen 14 Standorte in 7 Ländern erhalten bleiben und laut Unternehmensangaben geht es darum, das Netzwerk effizienter und schneller zu machen, sprich mit weniger Standorten und insgesamt geringeren Kosten besser aufgestellt zu sein.
Ja, ein entscheidender Grund für die Schließung, so auch wieder die Argumentation, ist die veraltete Infrastruktur in Erfurt oder soll sie sein, muss man glaube ich im Konjunktiv sagen. Hier wären Investitionen, so heißt es, von 130 Millionen Euro nötig gewesen. Die hat auch Ramelow schon ins Feld geführt, aber der Konzern argumentiert anders. Zalando baut gerade lieber einen neuen Standort in Gießen auf, der dann eben wieder moderner sein würde.
Genau, der moderner sein wird, klar, und der aber deutlich weniger Mitarbeitern auskommt. Also es wäre noch nicht mal möglich, dass man sagt, alles klar, 2700 Mitarbeiter brauchen jetzt eine neue Beschäftigung, zieht doch mal alle nach Gießen, was jetzt sowieso illusorisch wäre. Aber ich glaube, dort sind es locker mal 1000 Beschäftigte weniger. Ja, nachvollziehbar, weil es eben auch moderner abgeht dort in Hessen. Und diese Verlagerung, logischerweise und nachvollziehbar, stößt auf Kritik hier. Erfurt hat immerhin, ja, das merken wir ja immer wieder, hat einfach eine erstklassige geografische Lage und logistische Anbindung. Der Flughafen ist da, Autobahnen drumherum, Bahnknoten, ne? Ideal für den Warenverkehr eigentlich. Ne? Das Argument also der mangelnden Wirtschaftlichkeit scheint für viele, insbesondere für Linke, nicht überzeugend.
Ja. Ich glaube, an der Stelle passt es einfach hin, Elmar, bevor wir darüber sprechen, was Zalando den Beschäftigten bietet. Wir haben jetzt immer darüber geredet, dass Bodo Ramelow sich eingeschaltet hat, aber es gibt ja auch innerhalb der Koalition, innerhalb von CDU, SPD und BSW da ein Stück weit Bewegung. Wir zeichnen jetzt am Montag unsere Folge ausnahmsweise auf und am Dienstag kommt die SPD-Fraktion Dienstag und Mittwoch zu einer Klausurtagung zusammen. Und sie widmet sich tatsächlich mal einem Kernthema der Sozialdemokratie. Dir als alten Ruhrpottler brauche ich nicht sagen, was das ist.
Genau. Ja, also sie hat erstmal so ein richtiges Arbeitsmarktpapier auf den Weg gebracht und du hast auch schon reingeguckt, ne?
Ich habe jetzt mal reingeguckt, bevor das am Dienstag stattfinden soll. Der Beschluss, der DGB-Chef Hessen-Thüringen, Michael Rudolph, ist dort auch Gast. Arbeitsministerin Katharina Schenk, die wir schon erwähnt haben, wird auch bei der Fraktionsklausur dabei sein. Und interessant, auch Zalando, die Schließung von Zalando spielt in dem Papier eben eine Rolle. Und weitere Positionen, die man durchaus als Gegenpositionen zur CDU bezeichnen kann. Also telefonische Krankschreibung soll beibehalten werden, nachdem auf dem CDU-Bundesparteitag die Abschaffung beschlossen wurde. Teilzeit, das absolute Recht auf Teilzeit soll beibehalten und nicht in Frage gestellt werden. Rückkehrrecht in Vollzeit spielt dann auch in dem Arbeitsmarktpapier eine Rolle. Es sind eine ganze Reihe Positionen, das vielleicht zusammenfassend an der Stelle, wo es zwischen SPD und CDU auch in Thüringen durchaus knirschen könnte in nächster Zeit. Ich glaube, das wird spannend zu sehen sein, wie sich diese Debatte entwickelt. Und wir werden sicherlich auch am Dienstag darüber berichten und dann auch in den Folgetagen. Kommen jetzt aber nochmal zurück zu Zalando und reden.
Aber ganz kurz noch, ich finde das auch wichtig. Also die SPD hat für meinen Geschmack also vergleichsweise lange stillgehalten, was eben diesen konservativen Kurs anging, den sie also in Teilen mitgetragen hat. Und jetzt besinnt sie sich wieder auf ihr eigentliches Profil oder zumindest darauf, das zu stärken.
Ja, sie hofft vielleicht. Ich meine, wir wissen das ja. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen das auch. 6% bei der letzten Landtagswahl, das war tatsächlich, in Fußballsprache würde man sagen, kurz vor dem Abstieg. Jetzt eben die Rückbesinnung auf die Kernthemen. Mal sehen, wie weit man das, man würde glaube ich sagen, zum Fliegen bekommt. Schauen wir mal, wo der Weg der SPD in Thüringen da hinführt. Das war nochmal ein kurzer Seitenschwenk. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Was bietet Zalando eigentlich den Beschäftigten? Zalando hat den betroffenen Mitarbeitern 2700, ich glaube, die Zahl kann man ruhig nochmal wiederholen, verschiedene Maßnahmen angeboten. Darunter eben Verhandlungen über einen Sozialplan, die Einrichtung einer Transfergesellschaft, die beim Übergang in andere Jobs unterstützen soll und Abfindungszahlungen je nach Länge der Betriebszugehörigkeit.
Zudem ist dann eine Jobbörse geplant, Ende Februar, am 26. voraussichtlich. Dazu haben laut Arbeitsagentur 100 Unternehmen schon angekündigt, sich dort präsentieren zu wollen. Unter anderem Firmen aus Logistik, aber auch Handel und Pflege. Das Problem dabei, die Jobbörse richtet sich primär an jene, die befristete Arbeitsverträge haben, die ohnehin demnächst auslaufen oder ausgelaufen wären. Und das sind gerade mal 500 von 2700 Beschäftigten.
Aber es sind eben immerhin 500. Das muss man, glaube ich, an der Stelle auch sagen.
Ja, man kann so sehen, immerhin oder gerade mal.
Es kommt jetzt wieder drauf an, ist das Glas halb voll oder halb leer. Die Frage würde ich jetzt mal offen lassen. Und hinzu kommt das Umzugsangebot nach Gießen, das auf den ersten Blick ja sinnvoll erscheinen mag. Der Standort ist nur 2 Autostunden von Erfurt entfernt. Da kommt dann die günstige geografische Lage Thüringens dazu, die übrigens mal dazu geführt hat, dass Zalando sich hier angesiedelt hat. Und Zalando hat eben auch zugesichert, die Mitarbeitenden beim Umzug zu unterstützen.
Ja, das klingt gut, aber machen wir uns nichts vor. Viele der Betroffenen sind hier in Thüringen fest verankert. Sei es durch Familie, durch ein Haus, vielleicht durch eine Wohnung, dass sie hier gekauft haben, je nachdem, durch persönliche Umstände. Und ein Umzug ist für viele keine Lösung. Das würde dann Pendeln bedeuten, was natürlich auch eine familiäre Belastung oder eine persönliche sein könnte.
Und bevor wir das Thema jetzt abschließen, Elmar, wir haben jetzt lange über Zalando und nochmal die Rahmenbedingungen gesprochen und kommen ja davon, dass die Linke ein Sonderplenum beantragt hat. Und sind mit der Frage eingestiegen, ist das nur eine Showveranstaltung oder ist es keine? Wie siehst du das?
Ja, also ich finde, es ist keine reine Showveranstaltung, aber es wird nichts bewirken. Es ist schon wichtig, darüber zu reden. Man kann also Zalando nicht damit davonkommen lassen. Man muss die Öffentlichkeit wieder also darauf richten, weil es eben um die Betroffenen geht. Aber es ändert natürlich nichts daran, nicht andersweise, dass der Standort verloren geht.
Das ist richtig. Ich würde es nochmal von der anderen Seite versuchen aufzuzäumen. Wir haben ja bei Sonderplenum, sprechen wir ja vor allen Dingen immer dann über Showveranstaltungen, wenn sie in letzter Zeit von der AfD beantragt worden sind. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres gab es eine Plenarsitzung, da ging es um die Polizeiaffäre, das hatte was mit dem Innenministerium zu tun. Auch da fand ich es zum Beispiel wichtig, darüber zu reden und nicht reflexartig von einer Showveranstaltung zu sprechen, was aber insbesondere auch die Linken getan haben. Und deshalb fangen sie sich ja jetzt auch sehr reflexartig zumindest mal die Debatte darüber ein, ob es eine Showveranstaltung ist. Vielleicht müsste man bei dem Instrument Sonderplenum auch in Zukunft mal inhaltlicher genauer schauen. Also wir sind ja auch ein Stück Ratgeber und Service-Podcast, diesmal für den Thüringer Landtag. Müsste man vielleicht inhaltlich etwas genauer schauen, worum geht es hier eigentlich und ist diese reflexartige Geißelung als Showveranstaltung, ist die überhaupt angemessen an der Stelle? Und da ist es mir persönlich, das sage ich auch ganz offen, mir ist das dann völlig egal, wer diese Sonderplenarsitzung beantragt.
Natürlich, vollkommen richtig. Also am Ende zählt ja, was kommt dabei rum. Und ist es nicht vielleicht sogar sinnvoller, hinter verschlossenen Türen sich zusammenzusetzen, zu diskutieren, zu besprechen und dort eben was zu erreichen, als dass man in der Öffentlichkeit tut und am Ende nichts dabei rumkommt? Das stimmt schon.
Schauen wir mal auf die nächste große Diskussion, die wir in den vergangenen Tagen erlebt haben. Die Marke Simson, das Kultmoped aus DDR-Zeiten, steht für viele Ostdeutsche als Symbol von Innovation und auch heute noch Identität. Aber jetzt sorgt sie für politische Kontroversen, die ausgelöst werden von der AfD.
Genau, die AfD, die hat Simson einfach in ihren Wahlkampfauftritten genutzt und sieht darin ein Symbol für Freiheit und Unabhängigkeit. Björn Höcke posiert regelmäßig auf einer Simson und hat die Marke zu seiner politischen Erzählung gemacht schon. Oder in seine politische Erzählung zumindest eingebaut.
Ja, das hat er tatsächlich getan. Aber jetzt melden sich eben die Nachfahren der Gründerfamilie sehr deutlich zu Wort. Die jüdische Familie hinter Simson war ein Opfer der NS-Verfolgung, wurde 1936 aus Deutschland vertrieben und enteignet. Sie nennen die politische Vereinnahmung ihrer Marke durch die AfD eine Verhöhnung ihrer Geschichte.
Da sieht man eben, wie emotional besetzt das Thema auch ist und natürlich historisch auch. Und Simson steht eben für viel mehr als ein klassisches Moped. Es ist also Teil des deutschen Erbes und gerade des ostdeutschen Erbes. Ob Parteien solche Symbole benutzen sollten, bleibt eine hitzige Diskussion.
Bleibt eine hitzige Diskussion und ich sag mal, die Reaktion von AfD-Fraktionschef Björn Höcke, wir kennen ja alle die Bilder, wie er durch Greiz getourt ist, mit seiner schwarz-rot-goldenen Simson an seiner Seite, Uwe Truhm, der dortige Abgeordnete, und die Reaktion auf die Wortmeldung der Nachfahren der Gründerfamilie zeigt so ein bisschen, dass Höcke sich möglicherweise auch ertappt fühlt, der dann von der Hysterie spricht und so weiter. Diese Hysterie von Symbolen, die er nennt, die macht sich ja die AfD andersrum auch zu eigen. Und diese Debatte wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Und ich muss sagen, also ich kann es vollkommen verstehen und ich finde es sehr, sehr gut, dass sich so die Gründerfamilie aus den USA oder jetzt in den USA lebend so dezidiert dort zu Wort gemeldet hat und sich vor dieser Vereinnahmung schützen will. Weil es ist eben was anderes, ob der Sozialdemokrat Georg Mayer, der auch mal gerne auf der Simson mal in Wahlkampfzeiten durch die Gegend geknattert ist, darauf fährt oder ob ein Rechtsaußen wie Björn Höcke das tut. Das ist einfach ein himmelweiter Unterschied, meiner Meinung nach.
Ich teile deine Meinung und wir gehen noch einen Schritt weiter. Wieder eine AfD-Debatte, die uns ereilt hat in den vergangenen Tagen. Vetternwirtschaft in der AfD, ich mache mal ein Fragezeichen dahinter, ein parteiinternes Dilemma. Das wollen wir zum Abschluss der aktuellen Folge noch behandeln. Und zuletzt hat uns in Thüringen ja besonders der Fall der Landtagsabgeordneten und parlamentarischen Geschäftsführerin im Landtag, Wiebke Musal, beschäftigt. Ihr Ehemann arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten. Das hat unter anderem der Kollege Frederik Schindler, der ja auch ein vielbeachtetes Höcke-Buch geschrieben hat, herausgefunden. Und das wurde im Politico-Podcast AfD Insight zuerst ausgestrahlt. Das darf man, glaube ich, hier an der Stelle einfach mal sagen. Genau. Wie schaust du auf die Debatte? Ist das ein Einzelfall in Thüringen?
Das ist eine gute Frage. Das steht jetzt noch nicht fest. Also wir haben alle Fraktionen angefragt. Die Antworten stehen teilweise zumindest noch aus. Die SPD, die schon geantwortet hat, hat es dezidiert ausgeschlossen. Okay, jetzt kann man sagen, es sind auch nur 6 Abgeordnete. Da ist die Abfrage schnell gemacht. Und die hat auch besondere Regelungen dafür getroffen. Also innerhalb der SPD-Fraktion ist es so, sollte es mal dazu kommen, zu solchen Beschäftigungen auch von Menschen mit verwandtschaftlichen Verhältnissen untereinander, muss man das dem Fraktionsvorstand anzeigen und dort kann dann darüber entschieden werden. Also es gilt maximale Transparenz. Und das ist ja gerade das Wichtige auch bei diesem Thema. Denn wenn wir uns jetzt mal den Fall, ja gut, Fall ist es noch nicht wirklich, aber wenn wir auf die Familie Musal schauen, ehrlich gesagt, was würde jetzt dagegen sprechen, dass Herr Musal bei einem Bundestagsabgeordneten Kollegen beschäftigt ist, wenn er die richtige Qualifikation dafür hat. Das kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Und es kein Gegengeschäft dazu gibt. Also so eine richtige Überkreuzbeschäftigung scheint es ja nicht zu sein, weil das müsste dann ja bedeuten, genau das, es geht ja um den Bundestagsabgeordneten Schröder, dass von ihm jemand vielleicht im Umfeld von Frau Musa beschäftigt sein müsste.
Das ist zumindest aktuell nicht bekannt. Und es ist auch der einzige Fall, der bisher aus Thüringen bekannt ist, während es in Sachsen-Anhalt und anderswo ja deutlich mehr Fälle gibt. Aber warum muss man tatsächlich auch hier in Thüringen genau darüber sprechen? Das hat zwei Gründe. Zunächst ist es mal Björn Höcke höchst selbst gewesen, der davor gewarnt hat und auch hier Aufräumen angemahnt und angeraten hat und sehr deutlich gemacht hat, die AfD könne nur in diesem Wahljahr 2026, wo ja unter anderem in Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt wird, an sich selber scheitern. Und es ist die AfD, die in den Jahren ihrer Existenz immer und immer und immer wieder gesagt hat, die Parteien, die etablierten Parteien in dem Wording der AfD, ich übernehme das jetzt mal, machen sich den Staat zur Beute. Und was jetzt offenkundig wird, ist ja, dass doch durchaus die AfD mittlerweile eine sehr etablierte Partei geworden ist an vielen Stellen und sich den Staat, jetzt übernehme ich das AfD-Wording ganz bewusst nochmal, mittlerweile auch selbst so ein Stück weit zur Beute macht.
Genau so ist es. Also wenn man nämlich selber solche hohen moralischen Maßstäbe anlegt, aber sie dann selber einreißt, können sich die Menschen im Land, die Wählerinnen und Wähler, selbst einen Reim drauf machen. Weil man muss ja sagen, das, was es momentan geht, es hat eine moralische Komponente, eine rechtliche zurzeit noch nicht. Weil die Regelungen so wachsweich sind, dass man sagen kann, da ist zumindest kein Rechtsbruch begangen worden. Also es ist ja nicht verboten, dass der Mann von Frau Musal beim Abgeordneten Schröder beschäftigt ist.
Genau, aber alles, was rechtlich möglich ist, ist eben moralisch, gerade in der Politik, nicht immer statthaft. Tatsächlich, so muss man es, glaube ich, sagen. Und eben, da ereilt die AfD so ein bisschen oder spielt die AfD so ein bisschen die Rolle der Grünen in der Vergangenheit bei ganz anderen Themen. Ich glaube, man kann es nochmal sagen, wer ständig die Moralkeule schwingt, der darf sich eben auch nicht wundern, wenn die Moralkeule mal selber auf einem niederprasselt und es dann möglicherweise ein paar Kopfschmerzen gibt.
Und es gibt ja auch innerhalb der AfD durchaus jetzt schon Wortmeldungen, wie zum Beispiel die von Stefan Möller, der sagt, ich glaube, hat eine Satzungsänderung gefordert, damit man solche Fälle in Zukunft einfach ausschließt, ne? Oder damit man eben zumindest eine stringente rechtliche Regelung hat.
Genau so. Also eine Debatte, die AfD innerparteilich beschäftigt. Man wird schauen müssen, wie sich das jetzt auf Umfragewerte und so weiter auswirkt. In anderen Bundesländern, in Thüringen spielt das aktuell nicht so die Rolle. Da ist die AfD weiterhin stärkste Kraft, will das auch bleiben. Zumindest in der letzten INSA-Umfrage, die wir hatten. Wir gucken uns das weiter an und es wird uns mit Sicherheit in diesem Podcast noch beschäftigen. Und wer diesen Podcast kennt, der wartet jetzt natürlich auf etwas, bevor du noch abschließend einen Satz sagen willst.
Ja, ich wollte noch sagen, vielleicht werfen wir einfach noch einen kurzen Blick auch auf den am Wochenende zu Ende gegangenen CDU-Bundesparteitag.
Den hast du sehr intensiv verfolgt, habe ich gesehen.
Ja, ich habe ihn zumindest verfolgt, kann man sagen. Und es wurden ja unterschiedliche Beschlüsse getroffen. Die Zuckersteuer zum Beispiel wurde abgebügelt. Ich habe heute Morgen noch erst wieder einen sehr interessanten Beitrag dazu gehört und gesehen, warum es eigentlich sehr, sehr wichtig gewesen wäre, da mal genauer hinzuschauen und den nicht einfach so lapidar als Bevormundung von mündigen Bürgern wegzustimmen. Aber was worauf sich die Christdemokraten geeinigt haben, ist ein Social-Media-Verbot beziehungsweise eine Altersgrenze von 14 Jahren für Social Media. Damit folgen sie den Sozialdemokraten, die das als Erste gefordert haben. Und weil beide ja zusammen die Regierungskoalition in Berlin stellen, sieht es ja gar nicht so schlecht aus, dass daraus jetzt was werden könnte, aus deren Sicht. So schlecht aus. Ich habe es heute kommentiert, halte davon wenig, weil es aus meiner Sicht keines der Probleme löst, die wirklich damit einhergehen.
Das ist also zumindest ein Beschluss auf diesem CDU-Bundesparteitag. wo sich SPD und CDU ein Stück weit einig sind. Und ja, möglicherweise ist diese Altersbegrenzung, diese Altersbeschränkung damit auch in greifbarere Nähe gerückt, als sie vorher war. Während es ja bei anderen Themen jetzt durchaus zwischen CDU und SPD in Berlin künftig knirschen könnte. Und dieses Knirschen, wir haben dieses SPD-Arbeitspapier schon angesprochen, was am Dienstag, wir zeichnen am Montag auf, also morgen beschlossen werden soll, was durchaus sich auch auf Thüringen auswirken könnte. Unter anderem die Frage telefonische Krankschreibung spielt da eine Rolle.
Genau. So, aber jetzt kommen wir zu den
Tops und Flops der Woche. Du hast die tolle Rolle, Elmar, heute den Top der Woche zu präsentieren. Also sag uns mal, wer hat dich die Woche besonders beeindruckt?
Mich hat beeindruckt Bundesumweltminister Carsten Schneider. Der hat jetzt nicht mehr nur die Haare wieder schön, sondern er war auch am Samstagabend auf der Berlinale. Und da hat der Regisseur, ich muss den Namen mal kurz ablesen, Abdallah Al-Khatib der Bundesregierung vorgeworfen, Partner des Völkermords in Gaza zu sein. Und Schneider hat daraufhin die Veranstaltung verlassen. Und meiner Meinung nach ganz zu Recht. Er war offensichtlich der einzige Vertreter der Bundesregierung an diesem Abend vor Ort. Und er hält die Aussagen für nicht akzeptabel. Und das sehe ich auch so. Also man kann der Bundesregierung ja eine Menge vorwerfen, aber Partner des Völkermords zu sein nicht. Ich glaube, da wird wieder verkehrt, was eigentlich zu Beginn Auslöser dieses Konflikts überhaupt war.
Genau. Und warum Carsten Schneider? Weil Carsten Schneider eben Thüringer ist. Und deswegen darf er in unserem Thüringer Politik-Podcast gerne auch der Gewinner der Woche sein.
Ja, Carsten Schneider aus Erfurt, richtig. Langjähriger Bundestagsabgeordneter, war vor über 20 Jahren einer der Jüngsten. Und jetzt ist er auch schon 50 Jahre alt.
Genau.
Ja, und dann haben wir noch den Flop der Woche. Und da ist dir was aufgefallen.
Da ist mir tatsächlich was aufgefallen. Ich bin ja, wir sind jetzt schon in der ersten Woche der Fastenzeit, also Karneval ist rum. Ich bin ja tatsächlich leidenschaftlicher Karnevalsschauer und insbesondere schaue ich mir ganz gerne am Dienstag vor Aschermittwoch diese politische Aschermittwochsveranstaltung in Suhl an. Von Daniel Ebert. Da sind meistens Comedians eingeladen und es sind immer Vertreter der Parteien, die dort eine politische Büttenrede halten. Und da waren in diesem Jahr für das BSW Steffen Schütz, der Digitalminister, aber auch noch Fraktionsmitglied. Für die Linke hat Katharina König-Preuß gesprochen.
Aber da war sogar körperlich anwesend, der Schütz. Da war nicht nur zugeschaltet
digital. Nee, Herr Schütz war diesmal da. Ja, ja, tatsächlich. Katharina König-Preuß gesprochen, für die SPD Lutz Liebscher und für die CDU der Fraktionsvorsitzende höchst selbst Andreas Bühl.
Der Therapeut
der Landesregierung, der Brombeere und ein Stück weit auch von Ministerpräsident Mario Vogt. So ist er aufgetreten als Therapeut, als Psychologe. Er hat aber wirklich eine politisch schlichtweg dünne Rede gehalten im Vergleich zu den anderen und ist deshalb für mich an der Stelle ganz klar der Verlierer der Woche. Aus Andreas Bühl wird kein Büttenredner mehr und das war mir schon wirklich zu viel grünes Herz, was da einfach eine Rolle gespielt hat. Da kam erstmal mit diesem riesigen grünen Herzen auf die Bühne und das geht deutlich besser und vielleicht, das wäre auch wieder ein Rat, wir sind ja Service-Podcast, übernimmt die CDU an der Stelle tatsächlich mal was von den Linken. Die Katharina König-Preuß hat sich, sie selber auf der Bühne gesagt, Unterstützung geholt beim Schreiben ihrer Rede von einem Comedian oder mehreren, das kann ich gar nicht so genau sagen. Die hat wirklich eine erstklassig exzellente Rede gehalten, hat am Ende den Wettbewerb nicht gewonnen. Es gibt ja dann, ist ja der sogenannte Rasselbock, hat den Wettbewerb nicht gewonnen, aber doch eine vielbeachtete Rede gehalten. Kurz zurück, Andreas Bühl für mich deshalb der Verlierer der Woche.
Ja, bei Bühl hatte man den Eindruck, der hat sich auch Hilfe gesucht, aber höchstens bei ChatGPT, ne?
Das würde ich so tatsächlich unterschreiben. Und ich halte das auch für ein wunderbares Schlusswort unserer aktuellen Tacheles-Folge, in der es wieder viel zu besprechen, viel Tacheles gab. Ich sage danke fürs Zuhören. Und jetzt ist auch eure Meinung gefragt. Wie seht ihr das Sonderplenum zur Zalando-Schließung? Da haben wir drüber gesprochen. Lasst uns gern, egal wo ihr unseren Podcast hört, eine Nachricht da. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Und sagen bis nächste Woche an dieser Stelle.
Fabian, mach's gut. Bis dahin.
Elmar, bis dahin.